Herzlich willkommen. Mein Name ist Katrin Stürvesand. Ich bin Teil des Deutschlandradio Lab, ein Team der drei Programme von Deutschlandradio, das heißt Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur und D-Radio Wissen, das den digitalen Wandel genau dieser drei Programme begleitet, sich darüber Gedanken macht, Ideen einbringt und auch Projekte anschiebt bzw. mit begleitet, die diesen digitalen Wandel voranbringen. D-Radio Wissen ist uns in vielen Dingen ja schon voraus, was das Senden im digitalen Raum anbelangt. Die haben keine UKW-Frequenz, sind auch in den sozialen Netzwerken, muss man zugeben, sehr viel aktiver als wir, setzen auf jüngere Zielgruppen. Und alles, was wir voneinander lernen können, austauschen, ist bei uns regelmäßig Thema. Und das Oberthema heute, politischer Journalismus im Netz, ist natürlich ein sehr weit gefasster Begriff. Wir werden uns daher auf ein paar Eckpunkte, auf ein paar Punkte beschränken. Der Ablauf sieht folgendermaßen aus. Leider hat uns einer unserer Referenten krankheitsbedingt absagen müssen. Das heißt, Sie werden drei Vorträge hören und haben dann im Anschluss die Möglichkeit für einen hoffentlich regen Austausch mit den Referenten. Und zum Schluss gibt es noch mal eine halbe Stunde eine Diskussion mit allen Teilnehmern. Ja, wie gesagt, Deutschlandradio Kultur, Deutschlandfunk haben sind natürlich bereits erfolgreich im Netz unterwegs, können aber dies eine oder andere noch verbessern. Wir sind da auf einem stetigen Weg und was wir alles im Netz schon machen, was wir machen können, welche Möglichkeiten Audio überhaupt im Netz hat, dazu hören Sie jetzt Nicola Balkenhol. Sie ist Leiterin der Abteilung Online und Multimedia und Leiterin des Deutschlandradio Lab.
Danke, ja, herzlich willkommen. Ich würde mit Ihnen allen zusammen gerne ein Spiel spielen, was das Labor, das Deutschlandradio Lab auch immer mal spielt und was eigentlich, denke ich, sehr viele Menschen spielen, nämlich die alte Frage, was wird in ungefähr 5 Jahren sein, 10 Jahren sein, 15 Jahren sein, 20 Jahren sein, wenn ich alt bin sein, wie wird die Welt dann aussehen, mit welchen Autos werden wir fahren, wie werden wir uns durch die Welt bewegen, wie werden wir die Welt sehen, wie werden die digitalen Medien aussehen, werden sie digital sein, was bedeutet digitale Medien, das kann man jetzt in allen möglichen Themen ja durchspielen. Und ich versuche es mal mit der Radio im digitalen Raum Version, mit den Vorstellungen, die man so entwickeln kann, Vision 2020, das ist ja gar nicht so weit in der Zukunft. Wir sind da ja schon ziemlich nah dran und wenn wir jetzt nicht bald in die Pötte kommen und uns überlegen, wie denn dann 2020 das Radio aussieht, sieht es anders aus als jetzt, dann haben wir uns möglicherweise zu spät Gedanken gemacht. Und da habe ich noch nicht überlegt, was passieren würde, wenn jetzt zum Beispiel mal Autos alle selber fahren und ich dann nicht mehr das Lenkrad festhalten muss, aber das kommt vielleicht gleich noch. Ein wichtiges Stichwort bei, wie sieht das Radio denn 2020 aus oder überhaupt Medien 2020 aus, ist das Stichwort Personalisierung. Die Personalisierung von Inhalten bedeutet ja, dass ich, die ich so Medienkonsumentin bin, irgendwelche Medien so wahrnehme, wie mir das gerade in meinen Tagesablauf passt. Oder wie mir das gerade in meine persönliche Stimmung passt. Oder hier in eine Frage als Frage gestellt, die Sie bestimmt auch sich schon mal gestellt haben, nämlich kennen Sie das? Sie sehen oder hören eine längere Sendung und dann vielleicht auf einem mobilen Gerät, Smartphone, kommen an irgendeine Stelle, die Sie dann nicht mehr so prickelnd finden und wollen dann auf Vorwärts drücken. Und dann suchen Sie den Vorwärtsknopf und merken, oh, da habe ich jetzt gerade Livestream, da kann ich gar nicht vorwärts drücken. Und jedem, der das schon mal passiert ist, der merkt, dass sich eine Mediennutzung geändert hat. Nämlich, dass das Radiohören, wie es bisher war, war ja einfach, ich gehe vielleicht mal aus dem Raum, wenn das das Küchenradio ist oder das Radio in irgendeinem Zimmer der Wohnung, dann gehe ich mal raus und dann muss ich ja nicht die ganze Zeit dazu hören, das ist nebenbei ein Medium. Also, sich veränderndes Nutzerverhalten, Smartphone, das sind zwei solche Stichwörter. Medienkonsum, wenn wir Zeit haben, ist ein wichtiges Stichwort für Personalisierung. Auf einer Weise, die zu unserer Nutzungssituation in eben diesem Moment passt, hat wiederum was auch mit Stimmungen zu tun und nicht nur mit Zeit haben. Auf jeden Fall Wichtig dabei ist, glaube ich, nach wie vor, auf unsere Vorlieben wollen wir, egal wie, nicht verzichten. Also nehmen wir mal an, ich wäre passionierte Deutschlandfunkhörerin. Dann ist eigentlich egal, ob ich das als Livestream höre oder ob ich das nicht linear höre. Ich will es eben hören. Und das bedeutet, dass wir als Medienanbieter uns Gedanken darüber machen müssen, wie wir diese beiden Dinge zusammenkriegen. Nämlich das Radio als Nebenbei-Medium, so wie wir es kennen, Küchenradio oder was auch immer, Radio in der Wohnung. Und aber diese spontane Nutzung, sage ich jetzt mal so hilfsweise dazu, Smartphone oder irgendwie Tablet, jedenfalls unterwegs sein und dann genau das hören, was ich will. Deutschlandfunk nochmal als Beispiel. Sport interessiert mich überhaupt nicht, will ich nicht hören, aber was ich immer, immer, immer hören will, ist meinetwegen Hintergrundpolitik. Wie kann ich mir diese Inhalte zusammenstellen und vor allen Dingen, wie kann ich mir sie einerseits zusammenstellen und andererseits darf es nicht kompliziert sein? Also sei dein eigener Programmdirektor, ist so eines der immer wieder auftauchenden Schlagwörter. Aber jetzt will ich nicht so viel Arbeit haben wie der Programmdirektor. Frage, welche Lösungen sind da unterwegs? Was können wir uns vorstellen? Ich habe jetzt einfach mal ein paar Lösungen, die im Moment schon auf dem Weg sind, bebildert dabei. Spotify Music als Smartphone-App gibt es in einer Version, die noch nicht so großräumig ausgespielt ist. 10% der iOS-Nutzer und nur 1% der Android-Nutzer können jetzt sehen, was wir hier gemeinsam gerade anschauen. Und zwar ist das genau der Versuch der Personalisierung von einmal Mood, also Gefühlszuständen und Zeit. Was Spotify macht, ist, die bieten an, morgens zum Beispiel einen anderen Musikstream, klar, das kennen wir alle aus dem Radio, morgens will ich geweckt werden und brauche irgendwas, was rappelt. Während wenn ich abends zu Hause auf dem Sofa sitze, vielleicht ein bisschen plaudern will und dabei stricke, dann will ich eher was mich runterdimmt. Das bietet Spotify in dieser Abteilung Momente, heißt sie im Moment. Die bieten aber auch sowas wie, ich nehme Spotify als Musikstream immer mit, wenn ich rennen gehe, um den Teich renne, um irgendwie meine Konditionen aufrechtzuerhalten. Da lernt die App, die hört dabei immer, ich weiß nicht was, ich bin nicht gut in Musik, die hört dabei immer die Musik XY. Da mache ich dir doch mal Vorschläge. Jetzt geht es immer in die gleiche Musikrichtung. Und was Spotify gemacht hat, und das ist kein Zufall, dass daneben Deutschlandradio-Produkte stehen auf dem Bild, die bieten auch Shows, nennen die das an. Bei uns heißen diese Dinger Podcasts. Und das sind nicht nur die Deutschlandradio-Podcasts, sondern die bieten auch viele andere Podcasts an. Und im Prinzip gibt es auch da ein Vorschlagswesen. Nämlich, wenn dir das eine gefallen hat, wird dir vielleicht auch das andere gefallen. Personalisierung zur Erinnerung ist das Stichwort. Das ist das Gleiche nochmal illustriert, was ich gerade erzählt habe. Also einmal zeitliche Personalisierung, früher morgen oder unterwegs sein, in der U-Bahn sitzen, auf dem Weg zum Arbeitsplatz, früher Abend wieder auf dem Weg vom Arbeitsplatz zurück, später Abend und Schlafenszeit. Und da gehe ich einmal von, es rappelt im Karton bis ganz runter, dimmt mich. Und daneben sehen wir dann diese Shows, die auch nochmal thematisch ein bisschen sortieren. Geht es mir eher um Kultur, dann habe ich wahrscheinlich in meinem Stream algorithmusgetrieben eher Deutschlandradio Kulturangebote. Geht es mir um Technik, dann habe ich vielleicht mal vom Deutschlandfunk Forschung aktuell und so weiter und so fort. Sie haben das Prinzip erkannt. Nochmal ein Blick auf ein paar von den Shows, die bei Spotify drin sind. Diese Algorithmen und Vorschlagssysteme, die dahinter stehen, die sind so leichter erzählt, als sie in Wirklichkeit sind. Musik lässt sich Maschinen lesen relativ einfach. Kann man Takte zählen, kann man Höhen und Tiefen zählen, das können Maschinen erkennen. Das ist mit Inhalten sehr viel schwerer. Nun haben gerade die Deutschlandradio-Programme natürlich sehr viel Inhalt. Musik kann also so ein Algorithmus sozusagen durchforsten, lesen und daraus die Schlüsse ziehen, die ich ihm einprogrammiert habe. Das ist nicht so einfach mit den Inhalten. Und das ist, wenn ich wünschen könnte, Weiß ich nicht, ob wir das 2020 haben, aber das ist sowas, das brauchen wir, da bin ich mir ganz sicher. Und sollte hier irgendein besonders schlauer Programmierer, Programmiererin sein, die sagt, so geht's, kaufe ich. Diktiersoftware hilft uns überhaupt nichts, weil das, was da diktiert wird, hat eine viel zu hohe Fehlerquote. Dazu könnten wir jetzt einen kleinen Nebenvortrag halten. Wir sind durchaus im Gespräch, wär was Tolles für uns, würde ich sofort nehmen, wenn es denn zuverlässig funktionieren würde, tut es aber nicht. Und zwar gibt es tausend Gründe dafür, aber wenn es das gäbe, wäre das sofort da. Der Kollege von der vom Fraunhofer Institut, der neulich bei uns war, hat uns gesagt, steht gar nicht bevor. Kriegen wir 2020 nicht hin. Ein anderes Vorschlagssystem ist überhaupt nicht maschinengetrieben, sondern hauptsächlich redaktionsgetrieben. Und das ist was NPR gerade relativ neu auf den Markt gebracht hat. Eine Webseite, die heißt Earbud.fm und die versucht, Podcasts mir vorzuschlagen, und zwar auch jetzt wieder mal nach verschiedenen Kriterien, hier hauptsächlich nach Themen und auch nach Wünschen. Zum Beispiel, großes Redaktionsteam steht dahinter von NPR selbst, also dem öffentlich-rechtlichen, quasi öffentlich-rechtlichen Radiosender in den USA. Redaktionsteam sucht aus, was thematisch zusammengehört und fasst es zusammen und macht das nicht nur mit den eigenen Podcasts übrigens, sondern mit dem riesigen Podcast-Angebot in den USA. Das ist nochmal deutlich größer als das in Deutschland. Englisch ist ein Stichwort. Englischsprachige Welt hat eben da sehr viel größeres Angebot und eben auch größere Nutzung. Was die aber gemacht haben zusätzlich, ist auch ganz interessant. Die haben nämlich versucht, die Podcast-Nutzer allgemein zu fragen. Die haben einfach gefragt, was sind denn eure Lieblingspodcasts? Und dann haben sich Menschen melden können und sagen können, ich habe folgende Vorschläge, und das wiederum haben die eingearbeitet in ihr Vorschlagswesen. Wer diese Webseite mal aufruft, ist über die Vielfalt und auch die vielfältige Sortierung total erstaunt. So viel haben wir hier in Deutschland nicht, wenn wir nicht englischsprachige Podcasts nutzen. Aber auch ein interessantes Modell. Interessant insofern, als dahinter auch eine Erkenntnis steht. Vielleicht braucht man doch auch noch mehr Menschen, die einem Inhalt sortieren, als Maschinen das können. Vielleicht ist das mit Inhalt noch eine ganze Weile so. Frage. Illustriert das ein bisschen näher, dieses Chart, was ich gerade gesagt habe. 229 Podcasts zu einem Thema. NPR One, ich bleibe beim Thema NPR, aber NPR One ist eine App, die im Hörfunkmarkt dieses Vorschlagswesen zu einer Perfektion getrieben hat, die bisher, glaube ich, unerreicht ist. Immer noch die Frage, sei dein eigener Programmdirektor, ohne viel Arbeit damit zu haben. Nochmal die Vorstellung, welche Nutzungssituationen haben wir fürs Radio. Radio ist einfach eigentlich ein sehr einfaches Medium. Das ist so ein klassisches, da steht ein Kasten, ich drücke einen aus. Der normale Radionutzer hat irgendwie maximal 3 Programme, die er wechselt. Und mehr muss ich da nicht machen. Da muss ich vielleicht einmal dafür gesorgt haben, dass diese 3 Programme da drin sind. Und ansonsten packe ich das Ding nicht mehr an. Wenn ich jetzt diesen Vorteil der einfachen Nutzung verbinden will mit, ich höre nur das, was ich wirklich haben will, dann ist das eine echte Rätselaufgabe. Und die hat NPR One eigentlich ganz schön gelöst. Die haben nämlich eine sehr einfach bedienbare App für die NPR-Inhalte. Das ist ja auch ein Konglomerat von Radioangeboten, was dahinter sich verbirgt, zusammengestellt. Haben einen Algorithmus, der mir eine ganze Menge vorgibt, da reingebaut und haben mich eingebunden, indem ich bestimmte Vorlieben äußern kann. Also indem ich zum Beispiel so Likes vergeben kann. Das eine gefällt mir, aha, ja gut, wenn dir das gefällt, dann gefällt dir das auch. Und es gibt aber auch noch eine Redaktion, die sortierend eingreift. Also ich kriege nicht nur von der Maschine vorgeschlagene, wenn dir das gefällt, gefällt dir auch das, sondern da sind schon auch noch kuratierende Redakteure dabei. Das ist eine gute Mischung aus beidem. Und trotzdem ist das auch NPR, hat so viel gesprochenen Inhalt, da kann man nicht einfach nur einen Algorithmus drüber laufen lassen, so wie das vielleicht bei Musik geht, sondern es braucht Menschen, die das in die Hand nehmen und richtig zusortieren. Handpicked, deshalb steht das da auch. Warum haben wir das in Deutschland noch nicht? Weil das kompliziert ist. Natürlich haben wir Mediatheken, Deutschlandradio hat ja auch eine Mediathek. Unsere vielen, vielen Inhalte sind da irgendwie drin, aber sie sind nicht wirklich leicht da rauszuholen. Ziemlich kompliziert auffindbar, was eine ganze Menge von Gründen hat. Es ist sehr viel, es ist bei uns nicht verschlagwortet, das heißt, wir haben nur Überschriften in den Audios und es ist jedenfalls weit entfernt davon, so einfach zu sein, wie ich gehe zu meinem Radio in der Küche, mache an, aus und habe genau das, was ich will. Der Bayerische Rundfunk hat sich auch NPR One zum Vorbild genommen und versucht genau das jetzt zu implementieren, und zwar in diesem Fall für Bayern 2 Kultur. Das heißt, die versuchen, Inhalte sowohl von Algorithmen analysieren zu lassen und zusammenstellen zu lassen, als auch von einem Redaktionsteam, was die Inhalte schon mal kategorisiert. Also vorher sagt, dieser Inhalt lautet Theaterrezension. Und dann kann der Algorithmus daraus was basteln. Der Witz an dieser App ist genau der gleiche wie der an der NPR One App, nämlich diese Einfachheit von dem Küchenradio-Beispiel zu übertragen auf eine App. Man sieht das schon hier in der Mitte, dieser ganz einfache Play- und Stop-Button. Dann kann ich 30 Sekunden zurückspulen, dann habe ich ein Herzchen für Liken, habe den Teilen-Button, wenn ich was Schönes gefunden habe, kann ich das per E-Mail oder über die sozialen Medien an meine Follower oder an Menschen, denen ich das sagen will, weiterreichen. Und viel mehr ist da nicht zu sehen. Im Hintergrund ist natürlich eine ganze Menge mehr, aber das wirklich Spannende daran ist, wie kriege ich diese Einfachheit und das Komplizierte zusammen. Das ist ein Prototyp, also genauer gesagt bisher nur ein Screenshot. Das Ding ist noch nicht wirklich live. Aber wenn das mal live wird, das ist sowas, das will ich auch haben. Was machen wir jetzt gerade mit genau dieser Frage? Also wie kriege ich personalisiert unseren vielen Inhalt besser auf die Schiene? Da gibt es ja nicht nur die Möglichkeit, Apps zu nutzen, sondern zum Beispiel den guten alten Newsletter wieder zu beleben. Ich weiß nicht, ob Sie es auch bemerken, ich weiß nicht, wie Ihre Nutzung ist, können wir gleich nochmal drüber reden, aber im vergangenen Jahr hat ein hier Berliner Newsletter den Grimme Online Award gewonnen, nämlich der Chefredakteur des Tagesspiegels hat mit seinem morgendlichen Newsletter, das bringt der Tag, einen Preis gewonnen, und zwar deshalb, weil er es schafft, die Inhalte vom Tagesspiegel mit anderen Inhalten in der Welt so persönlich vorzutragen, dass sich der angesprochene Newsletter-Empfänger tatsächlich da abgeholt fühlt, wo genau er, der Tagesspiegel ihn haben will. Nämlich erstens Tagesspiegel-Inhalte zu lesen, aber auch so ein bisschen in der Welt zu stöbern. Was mache ich denn heute Abend? Da sind immer Vorschläge, wo ich ausgehen kann, was heute ansteht drin. Und sowas könnten wir uns doch auch überlegen. Das ist ja jetzt nicht besonders originell, aber wie wäre es denn, wenn wir unser Hauptprodukt, nämlich Audios und die Newsletter, mit persönlicher Ansprache miteinander verheiraten würden? Also wenn wir zum Beispiel aus den Deutschlandfunk-Informationssendungen Vorschläge abends zusammenfassen würden, heute hatten wir eine wunderbare Reportage eines Kollegen, der hier, wie heißt dieses Landesamt, Lageso, ich kriege es gerade nicht auseinander, ja genau, der sich das angeguckt hat, wie sieht das denn aus, kriegen die jetzt den Flüchtlingsansturm besser bewältigt als noch vor Wochen, als das so im Fokus stand? Nein, kriegen sie nicht, schöne Reportage. Also würde ich, wenn ich diejenige wäre, die diesen Newsletter kuratieren würde, heute vorschlagen, diese Reportage wäre da sicherlich drin. Zwei Elemente sind, glaube ich, wichtig. Also gut auszuwählen, die Newsletter-Empfänger nicht mit Masse, sondern mit guter Auswahl zu überzeugen und das auf eine persönliche Art und Weise tun, also sozusagen in ein Zwiegespräch zu gehen. Ich biete dir das deshalb an, Newsletterleserin, Newsletterleser, weil ich Gründe dafür habe, die lauten, das ist ein interessant gemachtes Thema. Das Labor Deutschlandradio Lab überlegt gerade, wie wir das hinkriegen. Bei der Masse von Audios, die wir haben, ist der Umgang, der geordnete Umgang damit immer das Komplizierte. Aber da drüben sitzt mein Kollege Boris Bittner, der dieses Projekt schon ziemlich weit getrieben hat. Und wir sind kurz davor, das in einer Ausprobierphase Beta-Version auch zu machen. Also, nochmal zusammengefasst, das waren jetzt ein paar Beispiele. Radio 2020, einmal so einen Tag schnell durchgegangen. Ich stelle mir sowas vor, wie im Jahr 2020 weckt mich um 7 Uhr meinetwegen das Smartphone mit dem Wecker. Ich habe meinen Lieblingssender an und ich habe das Smartphone im besten Fall in der Hand und trage es von Zimmer zu Zimmer, wie auch immer ich das organisiere, ob mit Lautsprechern oder mit anderer Übergabe. Jedenfalls, ich höre in jedem Zimmer, in dem ich gerade bin, Badezimmer, dann Küche, Frühstück machen und so, höre immer da mein Programm. Und das Schönste wäre doch, wenn ich sozusagen das unterbrecherfrei tun könnte, wenn ich mal unter der Dusche bin, die 10 Minuten, die das kostet, das rausgeschnitten wird sozusagen, ich genau an der Stelle weiterhören kann, an der ich soeben aufgehört habe zu hören. Und wäre doch auch klasse, ich weiß, ich muss gleich mit dem Auto weiterfahren, wenn das Programm unterbrochen würde durch so eine Art Verkehrsdienst und der Verkehrsdienst mir sagen würde, Achtung, Achtung, Balkenhol, du musst dich beeilen, weil da gerade ein Stau ist. Dann wechsle ich ins Auto und habe das Smartphone immer noch in der Tasche. Das Auto verbindet sich mit diesem Connected Car irgendwie in den Screen, kommt genau die Stelle wieder, an der ich war. Ich höre gerade noch das spannende Interview oder aber ich entscheide mich, das ist überhaupt nicht spannend, sondern ich hatte gestern Abend angefangen eine Hintergrundsendung, die würde ich gerne nochmal weiterhören. Scrolle ein bisschen über den Screen, drücke auf Hintergrund, höre diesen Hintergrund und habe sozusagen nahtloses Hören in einer Mischung aus Linearität und selbstgemachtem Programm. Dann bin ich im Büro und kann nicht weiter Radio hören, höre aber auch irgendwann mal wieder auf mit dem Büro, steige ins Auto, habe aber gerade, weil ich ein bisschen zu spät bin, die Nachrichten verpasst. Wie schön wäre es doch, wenn ich genau an diese Stelle, da fingen die Nachrichten an, hinkäme und dann wüsste, aha, den Tag über habe ich nichts verpasst, sondern ich bin jetzt wieder à jour. So in der Richtung ist meine Nachrichten 2020 Vision und auch Nutzung, wie weit wir damit kommen, das schauen wir dann. Kann von mir aus auch gerne noch ein bisschen weitergehen, aber das wäre es doch schon mal.
Ja, alles klar. Wo kam das jetzt her? Ich wollte nur kurz eine Frage schon mal abbinden, die mich selber sehr interessiert. Das Stichwort Personalisierung. Die Beispiele waren ja alle für mobile Nutzung. Und wenn wir bei Visionen sind, mobile Nutzung, was denken Sie, Frau Balkenhol, wo wird die prozentual liegen im Jahr 2020?
Ich bin jetzt ganz schlecht im Zahlenmerken. Wenn ich die Zahlen nicht vor der Nase habe, dann bin ich da wirklich nicht gut. Aber ich kann da nur die ARD-ZDF-Online-Studie gerade noch von 2015 empfehlen, die dieses Jahr den Fokus hat, es nimmt die mobile Nutzung aufs Ganze gesehen gar nicht mehr so stark zu, weil so viele Leute inzwischen schon mobil sind. Aber was interessant ist, ist, wenn man die Alterskohorten segmentiert, dann merkt man, dass die Menschen so ungefähr ab 60 jetzt diejenigen sind, die die Mobilnutzung stark ansteigen lassen. Weil die, und das kann ich nur sagen, ich war neulich wirklich völlig perplex, ruft mich mein Vater an, der ist 89 und sagt, ach, was ich dir erzählen wollte, ich habe mir übrigens ein Smartphone gekauft. Also wenn wirklich alte Menschen Smartphones kaufen und anfangen zu nutzen, dann weiß ich, das ist nicht nur irgendein Trend, sondern dann weiß ich, muss mich damit beschäftigen. Und dieser Effekt ist, glaube ich, schon eingetreten.
Ja, dann öffne ich die Fragerunde, bitte.
Danke, dass Sie das sagen. Ich wollte es gerade sagen. Also, dass das lineare Radio tot ist, würde ich nie sagen. Und da haben wir uns gerade heute nochmal drüber unterhalten. Also, wenn ich jetzt mal versuchen würde, diese Zukunftsvisionen da so ein bisschen auch zeitlich zu segmentieren, dann ist es wahrscheinlich, dass, sagen wir mal, in der 10-Jahres-Sicht wir die Linearität und das Nichtlineare ziemlich nebeneinander haben. Ich sag mal, irgendeine Zahl muss ja so nicht sein, aber 50% Linearität und 50% zeitautonomes Hören. So. Und dann nochmal 10 Jahre weiterdenken. Ich glaube, dass genau das, was Sie sagen, das wird immer da bleiben. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Ich glaube, dass immer, ich sage auch jetzt mal irgendeine Zahl, nageln Sie mich nicht am Ende meines Lebens darauf fest, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass nicht mindestens ein Drittel aller Menschen weiterhin immer, immer, immer linear hören wird. Weil zwei Dinge, nämlich Live-Situation eine wichtige Rolle spielt und das übrigens schließt sich auch nicht aus im nichtlinearen Hören. Ich werde ja lustige Versprecher nicht immer zu rausschneiden. Das wäre ja völlig, also das kriege ich ja überhaupt nicht hin, alleine wegen des Aufwandes nicht. Und auch wegen genau dieses Gefühls nicht. Also Live-Situation ist was Besonderes und das Persönliche angesprochen werden durch einen Moderator, eine Moderatorin. Das wird auch nie weggehen, da bin ich mir 100% sicher.
Gibt es weitere Anregungen, Nachfragen, Widersprüche? Ja, dann fange ich hier vorne mal an, in der ersten Reihe bitte.
Leider. Ausprobiert haben wir es. Wir hatten das Angebot von verschiedenen Menschen, die sich damit, also Institutionen, auch Softwarefabriken, die sich damit beschäftigen. Die haben einen Teil unseres Inhalts über eigene Server laufen lassen und so eine Inhaltsanalyse machen lassen. Was machen Sie, wenn da Grexit drin vorkommt? Da machen Sie überhaupt nichts. Merkel kann die Maschine, aber Grexit findet sie nie. Ja, ja, natürlich, aber ich suche Grexit und komme nicht auf Griechenland und Euro. Das heißt, ich kriege die Synchronisierung nicht ordentlich genug hin. Diese Maschinen haben, auch nur so dicker Daumen, haben vielleicht so 95% unseres Inhalts gekriegt, aber 5% auch nicht. Und das war derjenige, den wir wichtig fanden. Ja, Grexit finde ich wichtig. Oder auch mal falsch ausgesprochene Namen, NSA, das Grauen. Ich sage NSA, andere sagen NSA oder Amerikaner sagen es jetzt nochmal anders und so. Jedenfalls, die Aussprachemöglichkeiten sind zu vielfältig, als dass wir daraus was Sinnvolles gekriegt hätten.
Da hinten waren noch weitere Wortmeldungen. Ja, bitte.
Ist es nicht völlig wurscht, um ganz ehrlich zu sein, also ich will nicht meinem Intendanten in den Rücken fallen, sondern ist das nicht eigentlich eine Frage, da habe ich mich bisher noch gar nicht mit beschäftigt, in dem, was ich gesagt habe. Ich komme rein von der nutzerorientierten Seite. Wie will ich, oder pass pro tuto, ja, wie wollen die Menschen wohl Radio hören? Und die wollen sich üblicherweise möglichst wenig mit Technik beschäftigen. Die interessiert auch nicht der Übertragungsweg. Ich könnte so eine Vision 2020 auch noch formulieren in technischer Hinsicht. Mein Smartphone hätte einen Chip, und dieser Chip würde völlig autonom selbst entscheiden, ob UKW, DAB Plus und oder da Internet drauf ist. Und je nachdem, wo ich gerade bin im Raum, entscheidet die Maschine selbst, was der beste Übertragungsweg ist. Wäre mir völlig recht. Wenn ich ganz ehrlich bin, wird mir das schlecht. Weil wir keine Chance gegen Apple, Google, sonstige Große haben. Und ehrlich gesagt, ich erzähle mal eine kurze Geschichte, die üblicherweise mein Mit-Lab-Leiter Markus Haltmeier sonst immer erzählt. Wir hatten im Haus VW-Vertreter und wir haben uns darüber unterhalten, wie wir unsere Inhalte in VW-Autos am besten präsentieren. Es geht da um die Screens, Media Center in den Autos. Und da hat VW am Ende einer solchen Debatte dann gesagt, wir, VW, wir machen da ganz wenig. Wir werden getrieben von Google und von Apple. Und das genau ist der Punkt. Wenn VW davon getrieben wird, dann doch der winzige öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland, nämlich Deutschlandradio. Deutschlandradio hat 8 Milliarden, das ist mir neu. Naja, aber Sie glauben ja, Sie wissen doch, dass VW mehr Geld hat als 8 Milliarden. Und damit, ja nicht für Radio, aber die haben ganz andere Interessen. Unter anderem für Entschädigung, aber also die wollen halt Autos damit machen. Und die wollen ihr Media Center in den Autos so gestalten, dass das ein Argument ist, dass sie selber sozusagen Daten daraus saugen können und gute Vorschlagssysteme für Fahrten von A nach B machen können und so weiter, was sie da alles noch drin haben. Aber die wollen natürlich, die kümmern sich nicht um Radio. Wenn Sie sich mal die Media Center angucken in den Autos, und da ist VW nur ein Beispiel, da kommen Radios gar nicht mehr drin vor. Und deshalb, Frau Lindner, ich teile diese Ansicht, da wird mir ganz schummerig. Also entweder wir haben super gute Ideen, die wir denen sozusagen vermitteln können, und ich hoffe, dass uns das gelingt, oder aber, und das ist die zweite und auch ziemlich realistische Variante, wir klemmen uns an Apple, Google, Facebook und wie sie alle heißen dran und präsentieren unsere Inhalte, oder Spotify, und präsentieren unsere Inhalte darüber auch, weil das die Dinge sind, die in diesen Carcentern da vorkommen.
Wenn ich noch kurz ergänzen darf, bei der IFA war auch zu erkennen, dass zumindest jetzt noch Pioneer etc. auf DAB Plus sehr setzen bei ihren Bordcentern, und da wären wir auf jeden Fall immer mit dabei. Ja, erstmal vielen Dank für diesen ersten Vortrag. Ich begrüße jetzt Max Hoppenstedt, Redaktionsleiter von Motherboard Deutschland, ein journalistisches Portal, das sehr übersichtlich daherkommt, sehr minimalistisch erstmal scheint. Die Inhalte sind im Vordergrund, die Themen sind Technologie, Wissenschaft, aber auch Politik und Kultur. Ich habe es schon hier vorne, falls Sie es suchen. Genau. Ja, Max, wenn du kurz nach vorne kommst und uns vor allem erstmal erklärt, wer seid ihr, wer liefert die Inhalte, wer sucht die Themen aus, wie finanziert ihr euch?
Danke, hallo. Hallo auch von meiner Seite. Ganz als allererstes suche ich jetzt mal die richtige Präsentation hier raus.
Kann helfen.
Von diesen vielen USB-Sticks. Hier ist sie doch schon. Das funktioniert, sehr gut. Ich habe das so ein bisschen, die Fragen auch ein bisschen in der Präsentation.
Gut, alles klar, dann lasse ich mich anfangen. Jetzt darauf, dass keine Fragen.
Also Motherboard ist ein Teil von Weiß.
Ja, da gibt es ja mehrere Kanäle auch. Ne?
Genau, wir haben mehrere sogenannte Verticals, heißt das bei uns, also verschiedene themenbezogene Plattformen, wie diese anderen Verticals auch, macht Motherboard halt Bewegtbild und Online-Text- und Bildberichterstattung. Gibt es seit 2013 im deutschsprachigen Raum, davor schon in anderen internationalen Redaktionen. Und genau, bei Motherboard geht es um Technologie, Wissenschaft mit einem Gesellschaftsbezug, und ich möchte heute speziell darüber sprechen, über ein Thema und einen Themendiskurs, bei dem wir versuchen, und ich glaube, es gelingt uns eigentlich ganz gut, und wir stellen auch fest, dass es beim Publikum gut ankommt, eine politische Berichterstattung zu machen und Technologie eben nicht nur auf, sag ich mal, Gadgets zu reduzieren, sondern darüber zu sprechen, was die politischen Aspekte sind und wie man das in einem Tech-Journalismus aufmachen kann.
Alles klar, inspiriere uns.
Ich fang mal an mit dem Themenspektrum, was wir auf Motherboard so haben. Wir können gerne über andere Berichterstattungsfelder, die wir haben, auch nochmal sprechen nachher. Ich gehe da jetzt relativ schnell einfach mal durch. Motherboard ist international. Es gibt Büros in den USA, da war die erste Motherboard-Redaktion, Kanada, Holland, Großbritannien, Deutschland, Italien. Wir haben 2013 in Deutschland angefangen. Hier sind noch ein paar Zahlen. Wichtig dabei ist, glaube ich, der Fluss und der Übergang der Nutzerinnen, Nutzer, Zuschauerinnen, Zuschauer, Leser, Leserinnen von Social Media auf die Website zu unseren Videoplattformen. Das sind jetzt die globalen Zahlen. Deutschland macht ungefähr 10% dieser Zahlen aus. Genau, und als wir so angefangen haben, 2013 im September sind wir gestartet, haben angefangen, Anfang des Jahres so zu sprechen, was wollen wir denn so machen, was sind die relevanten Sachen, wenn wir über Technologie und Wissenschaft in Deutschland sprechen, was man dann halt so macht, spricht mit Freien, baut sich ein Netzwerk auf, zapft das Netzwerk an, überlegt sich schöne Reportagen, und dann im Juni des Jahres 2013 ist halt das passiert. Das funktioniert jetzt. Haben wir Ton? Das werden wir gleich rausfinden. Sie kennen das alle. Warum ich Ihnen das nochmal zeige, ist einfach, weil so faszinierend der Edward Snowden ist und die Berichterstattung, die daraus hervorgegangen ist, auch so trocken und vielleicht auch abstrakt ist das oft, was daraus hervorgeht. Und ich glaube, viele Kolleginnen und Kollegen werden mir zustimmen, gerade wenn wir über Überwachungsthemen sprechen, wenn wir über Netzpolitik sprechen, ist es oft sehr schwer, die Bedeutung, die wir auch als Journalistinnen und Journalisten dem Thema zurechnen, wirklich auch so dem Publikum zu vermitteln. Also ich glaube, wir machen oft die Erfahrung in vielen verschiedenen Medien, dass diese Beiträge sehr abstrakt bleiben, oft vielleicht nicht die Aufrufe bekommen, die wir uns eigentlich wünschen würden. Und als wir das gesehen haben, haben wir uns eben überlegt, wir haben da vorher schon dran gearbeitet, an dem Thema Darknet, Deep Web, eine Videodokumentation zu machen. Und haben wir gesagt, Moment, das ist ein ganz großes Thema, wo wir ein ganz großer Themenbereich, wo wir eben das Thema Netzpolitik, Überwachung nicht abstrakt, sondern sehr konkret anhand von Protagonisten, anhand von Fällen und anhand von etwas, was aus der Technologie hervorgeht, begreifbar machen können. Die politische Auseinandersetzung, die eigentlich da passiert. Und dann haben wir eine Dokumentation produziert. Ich zeige Ihnen jetzt da nur mal einen ganz kurzen Ausschnitt von. Mit der sind wir dann auch online gegangen, als wir Motherboard in Deutschland gelauncht haben. Warum sprechen wir über das Deep Web? Warum ist das ein interessantes Thema für uns? Wie sprechen wir über das Deep Web? Und vielleicht als erstes, was ist das Deep Web, das Darknet? Dieses schöne Bild findet man ganz oft, wenn über das Deep Web gesprochen ist. Das ist so ein Eisberg und da oben ist so das bekannte Internet und da unten dieser dunkle Teil, bei dem man nicht so richtig weiß und auch nicht so richtig rankommt, um darüber zu sprechen. Was wir aber eben gemacht haben, ist, dass wir genau Protagonisten gefunden haben, die eben da dort unterwegs sind und die ihre Geschichte erzählen und die verschiedene Rollen in dieser Auseinandersetzung spielen. Und dieser dunkle Teil stellt sich dann gar nicht mehr als so dunkel heraus, sondern es zeigt sich, was das Deep Web nämlich eigentlich ist. Es ist letztlich vielleicht die Technologie, die die Internet-Utopien und Kommunikationsutopien, die in den 90er Jahren so mit neuer Technologie verbunden wurden, heute noch aufrechterhält, im Guten wie im Schlechten. Es ist eine offene Struktur, es ist sehr wichtig für Dissidenten, es ist ein offenes Netzwerk, an dem jeder teilnehmen kann, was auch sehr wichtig ist für eine immer technologieaffinere Zielgruppe, dass man sozusagen auch einen partizipativen Moment hat, wo Leute einfach verstehen, Moment, das spielt sich nicht irgendwie in, sage ich mal, NSA-Dokumenten ab, sondern das ist sehr konkret und man kann da teilnehmen, Menschen wie du und ich können daran teilnehmen. Und dieses Bild des Eisbergs ist vielleicht gar nicht so passend. Besser ist die Zwiebel vom Tor-Browser dafür, dass eben über mehrere Schichten, an denen eben jeder auch als sogenannte Node, als Exit-Node oder als Middle-Node einen Server betreiben kann und für diese Anonymisierung, die diese Technologie bietet, eben selber das gewährleisten kann. Und was sich dann eben auch zeigt, ist, dass es ganz viele verschiedene Schattierungen und Abstufungen gibt. Also das Deep Web ist nicht nur dark und es ist nicht nur Das Darknet bedeutet nicht nur, dass dort eben Waffenhandel stattfindet, sicherlich auch Drogenhandel stattfindet, aber es ist eben auch ein Raum, in dem Urban Explorer ihre Bilder teilen, der in ganz vielen politischen Aufständen sehr wichtig war für die Kommunikation. Was das für uns als Journalisten bedeutet, einmal klar, wir als Redaktion müssen technisch affin sein, wir müssen eine Verschlüsselung nutzen, wir müssen mit unseren Quellen verschlüsselt kommunizieren können. Ich bin sehr froh, ein Team zu haben, wo das gar nicht beigebracht werden musste, sondern wo das einfach schon bekannt ist. Was es auch bedeutet, ist, dass wir uns vielleicht öfter mal in unserer journalistischen Arbeit in obskuren Foren, in komischen Seiten sehr lange rumtreiben und mit dort eben unsere Quellen finden und mit Menschen kommunizieren. Genau, ich möchte Ihnen jetzt noch einige Beispiele erstmal zeigen, die so das Spektrum abbilden. Das ist eine Berichterstattung, wo wir relativ viel dazu gemacht haben. Das ist Shiny Flakes, ein junger Online-Drogendealer, der da eben über Steep Web verkauft hat. Es kann aber eben auch darum gehen, wer betreibt das eigentlich, was sind die Motive für Menschen, diese Serverstruktur zu betreiben, und da finden sie eben genau sowas heraus. Das sind Leute aus dem Umfeld des Chaos Computer Clubs, es sind eben diejenigen, die darum kämpfen, dass das Internet ein freier Raum bleibt, und da kann man eben sehr konkrete, sehr spannende Geschichten erzählen. Es kann aber auch nicht nur in einem nerdigen, technischen Bereich bleiben, sondern es betrifft sehr viele Aspekte. Es kann auch die Flüchtlingsdebatte betreffen. Das ist eine Recherche, die wir gemacht haben, wie einfach gefälschte Ausweise gehandelt werden, und was man eben feststellt, jenseits von James Bond, dass syrische Pässe ganz besonders da gehandelt werden. Es ist jetzt im Zuge der Anschläge in Paris nochmal sehr groß gewordenes Thema. Der Text ist ein paar Wochen vorher erschienen. Genau, also da das nur so als Beispiel dafür, wie weitreichend das eigentlich ist, was sich da abspielt. Ich möchte Ihnen noch zwei weitere Beispiele für Berichterstattung zeigen, die wir gemacht haben, die da vielleicht ganz interessant sind. Wenn es um Hacking geht, spricht man ja oft irgendwie davon, was ist mit der Privatsphäre des Nutzers, sind wir alle bedroht, was bedeutet das eigentlich konkret? Es gibt dieses Unternehmen Ashley Madison, was mit dem Versprechen angetreten ist, privat und diskret Seitensprünge arrangieren zu können, beziehungsweise das darüber über die Plattform zu machen. Versprechen haben sie nicht so ganz gehalten, hat nicht so gut funktioniert. Wenn sowas passiert, dann ist es für uns in der Situation ein sehr großer Vorteil gewesen, dass wir uns schon lange im Deep Web rumgetrieben haben. Wir haben nämlich dann beispielsweise, also was machen wir, wenn sowas passiert, dann sprechen wir in der Redaktion natürlich drüber, und dann folgt der Inhalt, den wir da machen, formal. Die Form des Inhalts, den wir machen, folgt einfach dem, was gerade passiert. Also wir haben dann eine kurze Berichterstattung gemacht, wo wir mit den Hackern sprechen konnten auf Motherboard und deren Motive. Und da erfährt man eben nun nicht nur, dass das irgendwie böse Menschen sind oder so, sondern das sind nicht besonders nette Menschen sicher, aber man erfährt auch sehr viel darüber, wer ist das denn eigentlich, der diese Sicherheitslücken, über die wir ja nun fast im Tagesrhythmus hören, ausnutzt, aufdeckt, wer profitiert davon, warum machen die das auch. Da geht es tatsächlich auch um eine Auseinandersetzung zwischen Unternehmen und den sogenannten Grey Hat Hackern.